NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. April 2003. Der Todestag der Jazzpianistin Jutta Hipp.
Jutta Hipp hatte schon viele Stürme erlebt, jeglicher Art. Das Verbot der Jazzmusik unter den Nazis, Feuerstürme nach den Luftangriffen auf Leipzig, die Flucht vor den russischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt war die junge Jazzpianistin unterwegs nach New York auf dem Überseedampfer.
Mein Vater ist früher zur See gefahren, der hat immer erzählt, dass da haushohe Wellen sind. Ich dachte, ach, der erzählt den Seemannsgarn. Und ich stehe vorne am Schiff und da ist eine Wand, es geht rauf. Ich sage, mein Gott, jetzt fällt das Wasser über das Schiff. Da bin ich nach hinten gerannt und da hat man runtergeguckt. Das war, als ob man oben auf einem hohen Berg ist. Das ging steil runter und da war die Schiffsschraube raus. Es war furchtbar.
Der Überseedampfer kam unversehrt an, wenn auch mit einem Tag Verspätung. Im Morgengrauen des 18. November 1955 stand Jutta Hipp auf dem Deck und beobachtete, wie sich die Wolkenkratzer über Manhattan aus dem Frühnebel hoben. Einige Wochen später saß Jutta Hipp auf der Bühne in New York, der Metropole des Jazz.
Let's say hello to Miss Jutta Hipp.
Jutta Hipp war am Ziel ihrer Träume, so schien es zumindest. Aber dann warf sie alles hin, hörte sogar auf, Klavier zu spielen. Die Jazzszene stand vor einem Rätsel. Die Pianistin hatte doch alles erreicht. Wieso das alles? Jutta Hipp ist am 4. Februar 1925 in Leipzig geboren worden. Schon ihr Vater, ein Schiffsingenieur, spielte Klavier. Mit 9 Jahren erhält sie Selbstunterricht bei einer eher unkonventionellen Lehrerin.
Die kam mit dem Motorrad gefahren. Die war sehr gute Lehrerin, wirklich. Aber mir wurde das zu schwer. Und da habe ich so lange geheult, bis ich aufhören konnte nach 4 Jahren.
Ihr Interesse an der Musik aber blieb. Durch ihren Freund begegnete die 15-Jährige erstmals dem Jazz.
Und es hat mir gefallen und das wollte ich danach machen.
Heimlich hörte Jutta im Wohnzimmer ihre Eltern Radio. Feindsender wie Radio Hilversum oder die BBC mit ihren Jazzprogrammen.
Hier ist England, hier ist England.
Ohne Licht, wegen der Verdunklungsverordnung, schrieb sie die Noten auf, im Schein des Röhrenradios. Mit Freunden traf sie sich heimlich im illegalen Hot Club Leipzig, um Platten zu hören. Benny Goodman, Jimmy Lunceford, Count Basie, Fats Waller. Die von den Nazis als undeutsch und entartet gebrandmarkte Negermusik. Weil Jutta Hipp gut zeichnen konnte, studierte sie nach dem Notabitur 1942 an der Kunstgewerbeschule in Leipzig. 2 Jahre später wechselte sie an die Kunsthochschule. Allein durch ihr Äußeres sei sie aufgefallen, erinnerte sich eine Kommilitonin.
Jutta war frei und lebhaft. Sie schien in allen Räumen der Kunstakademie zu sein. Sehr begabt und sehr flott im Vergleich zu uns. Sie fiel auf mit ihren langen, dunklen Haaren und war wie ein Wirbelwind. Sie schminkte sich und hatte auf ihre Strümpfe rote Herzchen gestickt, um ihnen einen gewissen Pfiff zu geben.
Kurz vor Kriegsende wurde Jutta Hipp noch zum Arbeitsdienst in einem Flugzeugwerk verpflichtet. Die Luftangriffe auf Leipzig überstand sie unverletzt.
Die ganze Stadt war im Feuer. Und ich wusste überhaupt nicht, ob meine Eltern noch da sind, ob das Haus noch da ist. Das war schrecklich.
Am 8. Mai 1945 verkündete der amerikanische Präsident Harry S. Truman, dass die Deutschen kapituliert hatten.
General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
Die amerikanischen Truppen waren schon ein paar Wochen zuvor in Leipzig eingezogen. Jutta Hipp konnte endlich ihre Liebe zum Jazz ausleben, ohne sich verstecken zu müssen. In einem Brief an einen amerikanischen Soldaten versuchte sie zu erklären, welche Bedeutung der Jazz für sie hatte.
Für uns ist Jazz eine Art Religion. Wir mussten wirklich dafür kämpfen. Ich erinnere mich an Nächte, wo wir nicht in den Luftschutzkeller gingen, weil wir Platten hörten. Wir hatten einfach das Gefühl, dass ihr nicht unsere Feinde seid.
Die Freiheit nach dem Krieg währte nur kurz, denn die Alliierten hatten auf der Konferenz von Jalta vereinbart, dass Leipzig zur sowjetischen Besatzungszone gehören sollte. Jutta Hipp entschied sich, in den Westen zu fliehen. Dort fand die junge Pianistin Arbeit in den Special Service Clubs der amerikanischen Truppen oder in deutschen Bars.
In deutschen Bars hast du um 8 oder 9 angefangen, bis früh 4, 5 eine Pause und Wochenends, ganze Woche durch auch und manchmal noch nachmittags. Da ist man kein Mensch mehr, man war wie eine Maschine.
Nach und nach etablierte sich Jutta Hipp als Jazzpianistin in München. Sie spielte am liebsten in den Clubs vor einem schwarzen Publikum, denn die weißen GIs hörten meist Country. Sie verliebte sich in einen afroamerikanischen Soldaten und wurde schwanger. Solche Beziehungen galten Ende der 40er Jahre als skandalös. Sogar die Jugendämter setzten die Mütter unter Druck, ihre sogenannten Brown Babies zur Adoption freizugeben. Als ihr Sohn 1948 auf die Welt kam, wurde der Vater als unbekannt in die Geburtsurkunde eingetragen. Ihr Junge wuchs in einem Heim auf. 1955 gab sie ihn zur Adoption frei. Von München aus zog Jutta Hipp nach Frankfurt. Die Stadt am Main hatte damals den Ruf als die Jazzmetropole der jungen Republik. Die Musiker dieser Szene verstanden den Jazz als Kunstmusik. Die Hans Koller New Jazz Stars mit Jutta Hipp am Klavier galten als Inbegriff des Cool Jazz deutscher Handschrift. Ein Stil, der als Frankfurt Sound bekannt geworden ist. Mit ihrer eigenen Combo trat die Pianistin 1954 beim 2. Deutschen Jazzfestival Frankfurt auf. Die Saxophonistin Ilona Haberkamp hält die Spielweise Jutta Hipps für außergewöhnlich. Sie hat die Pianistin in New York noch persönlich kennengelernt.
Das ist sehr kontrapunktisch, wie sie spielt. Also es ist ein tolles Werk, What's New, wo sie wirklich beidhändig Melodien, also kontrapunktisch, fuguetthaft spielt. Das ist für mich eine totale Meisterleistung. Und es hat nach ihr so niemand mehr improvisiert.
Dabei beherrschte Jutta Hipp verschiedene Stile. Sie konnte auch wie Fats Waller oder Errol Garner improvisieren. Mittlerweile hatte sich ihr Können bis nach New York herumgesprochen. Der amerikanische Produzent und Manager Leonard Feather wollte sie unbedingt hören. Damals spielte sie mit ihrer Combo gerade im Jazzclub Bohem in Duisburg.
Als wir den überfüllten Kellerclub in Duisburg betraten, saß ein attraktives Mädchen am Klavier. Ihr kastanienbraunes Haar hing lose über den Rücken. Sie war vollkommen auf die Musik konzentriert und hatte offensichtlich die laute Menge um sich herum vergessen. Wir waren auf den besten europäischen Jazz gestoßen, den wir bis dahin gehört hatten.
Leonard Feather lud Jutta Hipp ein, nach New York zu kommen. Er wollte sie dort so schnell wie möglich als das schöne deutsche Fräulein vermarkten. Allerdings sollten noch 1,5 Jahre vergehen, bis sie sich entschieden und die nötigen Papiere zusammen hatte. In dieser Zeit festigte sie ihre Popularität in der europäischen Jazzszene. Unter anderem war sie mit ihrer Combo in Stockholm, Paris, Belgrad und immer wieder in Deutschland unterwegs. Als Europe's First Lady of Jazz schließlich nach New York übersiedelte, fieberte die ganze Jazzszene mit.
Ferrer hat mich gleich in ein Lokal geführt, wo der Steve Allen war. Der ist mir unsympathisch, weil ich an die Steve Allen Show kommen sollte. Die ganze Szene, und ich sage, oh mein Gott, jetzt bin ich hier, das halte ich nicht aus. Das hat ja mit Jazz gar nichts mehr zu tun, das ist ja Cocktailbar.
Sehr schnell wurde ihr klar, welche Erwartungen auf ihr lasteten und dass es gar nicht um den Jazz ging, sondern um die Vermarktung ihrer Person. Auftreten durfte sie aber noch nicht. Es dauerte ein paar Wochen, bis sie die Union Card der Musikergewerkschaft erhielt, ohne die niemand spielen durfte. Bis dahin arbeitete die Pianistin in einem Kaufhaus.
Das war der lausigste Job, den ich mir vorstellen kann. Ich habe $50 die Woche gekriegt damals. Und da waren wir im Keller und da habe ich so einen kleinen Platz gehabt. Neben mir war eine und hier eine und genau hinter mir. Ganz eng. Und da war das ganze Klebzeug um was und wir mussten die Pakete einpacken. Meine Hände waren ganz kaputt von den Klebstreifen.
Am 6. März 1956 war es dann soweit. Jutta Hipp gab ihr New York-Debüt im Hickory House an der 52nd Street. 6 Monate lang spielte sie dort und lockte viele Gäste in den Club. Dort machte sie auch ihre ersten Aufnahmen für das Blue Note-Label als erste weiße Frau. Eine Sensation. In einem Brief an die deutsche Zeitschrift Jazzpodium schrieb sie, dass sie überhaupt nicht mehr gehemmt sei und sogar gelernt habe, sich über das Mikrofon mit den Gästen zu unterhalten. Diese Darstellung scheint aber nur ein Teil der Wahrheit zu sein.
Ich bin keine Scheinwerferperson. Ich habe das immer gehasst. Und hier im Hickory House, der hat immer ein Licht genau auf mein Auge gehabt, immer genau auf mein Gesicht. Ich spiele lieber im Dunkeln. Muss allein gelassen werden.
Am liebsten trat Jutta Hipp in ganz kleinen Clubs auf, in denen die Gäste vor allem Musik hören wollten. Das Hickory House war eher ein Restaurant, in dessen Mitte die Bands spielten. Viele Gäste kamen wegen der Steaks, nicht wegen der Musik. Jutta Hipp nahm noch weitere Platten für Blue Note auf, sehr erfolgreich. Aber das Lampenfieber wurde ihr unerträglich. Um den Druck auszuhalten, fing sie an, Alkohol zu trinken. Eines Abends habe sie der Schlagzeuger Art Blakey auf die Bühne geholt, sagt die Saxophonistin Ilona Haberkamp.
Dann war sie auch schon recht betrunken und hat dann mitgespielt. Er sagte, er wurde immer schneller und ich kam überhaupt nicht mit. Und hinterher habe ich einfach nur pling, pling gemacht und wäre fast vom Stuhl gefallen. Und dann hat er gesagt zum Publikum, jetzt seht mal, hier kommt das deutsche Fräulein aus Germany und nimmt uns die Jobs weg. Und das hat sie schon tief getroffen.
Immer häufiger lehnte Jutta Hipp die Auftrittsangebote ihres Agenten ab. Sie wurden ihr zunehmend zur Last. Außerdem geriet sie in Konflikt mit Leonard Feather, dessen Vermarktungsstrategie ihr nicht passte. Zudem weigerte sie sich, dessen Kompositionen zu spielen. Feather verklagte sie wegen Vertragsbruchs. Bald darauf konnte Jutta Hipp ihre Miete nicht mehr bezahlen. Schließlich suchte sie sich einen Job als Zuschneiderin für Hosen. Ihre Kontakte zur Jazzszene verebbten nach und nach.
Und nach der ersten Woche habe ich gedacht, mein Gott, was eine Erlösung. Jetzt brauche ich nicht mehr rumrennen da mit den Agenten und das riecht mir nicht. Ja? Ich dachte, was für eine Erlösung. Und bin seit der Zeit da.
35 Jahre lang arbeitete Jutta Hipp in der Kleiderfabrik. Das Klavier rührte sie nicht mehr an. Dafür entdeckte sie das Zeichnen wieder und das Schreiben. Dass sie eine außergewöhnlich gute Pianistin war, geriet in Vergessenheit. Als sie nach fast 40 Jahren erstmals einen Scheck mit ihren Tantiemen über $40.000 erhielt, war es fast schon zu spät. Sie litt an Krebs. Jutta Hipp starb mit 78 Jahren in ihrem Apartment in Queens.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an Jutta Hipp, die am 7. April 2003 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.